das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Zu einem Jubiläum gibt es meist feierliche Worte und ein Hoch auf den Geehrten. Bei diesem Festtag allerdings mischten sich schon zuvor schiefe Töne ins Loblied. Die NATO wurde in diesem Jahre 70 und dies wollten die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer auf einem zweitägigen Gipfel in London mit Stolz begehen. Doch es wird mehr über einen beklagenswerten Zustand des Bündnisses diskutiert. Eine Allianz, die einst als Schutz und Hilfe zugleich geplant war. Das Verteidigungsbündnis wird knapp 4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet, als der Kalte Krieg sich ankündigte. Die Gründungsstaaten sind neben den USA und Kanada 10 westeuropäische Länder. Hauptziel der NATO ist der gegenseitige Schutz. Ein Angriff auf einen der Mitgliedstaaten kommt einem Angriff auf alle gleich und verpflichtet zu militärischer Hilfe. Die Bundesrepublik tritt der NATO bei, nachdem Bundeskanzler Adenauer die Pariser Verträge unterzeichnet hatte, mit denen Deutschland seine Souveränität als Staat zurückbekam. Wenige Tage später gründet die Sowjetunion als Gegenstück zur NATO den Warschauer Pakt. Dem Bündnis gehören 8 Ostblockstaaten an. Nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Ostblocks verliert der Warschauer Pakt seine politische Grundlage und löst sich auf. Alle Gründungsstaaten außer der ehemaligen Sowjetunion treten dem einst gegnerischen NATO-Bündnis bei. Heute sind es 29 Mitgliedstaaten. Die Terroranschläge auf das World Trade Center New York lösen den ersten und bislang einzigen Bündnisfall in der Geschichte der NATO aus. Wie weit ist die NATO in ihrem 70. Jahr ein Bündnis, in dem wirklich einer dem anderen hilft und nicht einer über den anderen lästert? Aus London berichtet Juli Kurz.
Der Palast, der Prunk, die Queen. Vielleicht hilft es ja tatsächlich für einen Moment Harmonie bei der zerstrittenen Bündnisfamilie. Eigentlich sollte ja der 70. Geburtstag gefeiert werden, doch das Motto der Party, Schadensbegrenzung, hatten doch gleich 3 Kandidaten zuletzt den inneren Zusammenhalt des Bündnisses herausgefordert. Der erste Kandidat landete bereits gestern Abend und setzte heute Morgen den Ton mit einer spontanen 50-minütigen Pressekonferenz. NATO-Chef Stoltenberg wurde weitestgehend zum Statisten degradiert und sah staunend daneben, was er zu hören bekam. Denn der US-Präsident ist plötzlich Fan von der NATO. Der Buhmann hingegen Macron, der die NATO als Hirntod bezeichnete. Das war wirklich sehr beleidigend gegenüber diversen Mächten, inklusive dieses Mannes, der wirklich einen tollen Job macht. Die NATO dient einem großartigen Ziel. Trumps gute Laune liegt auch daran, dass die europäischen NATO-Staaten nunmehr bereit sind, ins Bündnis zu investieren. Einen Seitenhieb auf Deutschland wegen zu niedriger Militärausgaben konnte der US-Präsident sich allerdings auch heute nicht verkneifen. Doch die Konfrontation galt heute, wie gesagt, ihm, Macron. Beim direkten Zusammentreffen mäßigte sich Trump etwas. Der französische Präsident, der zweite Kandidat, wenn es um NATO-Kritik geht, ging stattdessen in die Offensive. Meine Äußerungen haben Reaktionen hervorgerufen, etwas aufgerüttelt, aber ich stehe dazu. Wir brauchen eine strategische Neuausrichtung. Wie schaffen wir langfristigen Frieden in Europa? Und wer ist wirklich unser Feind? Das müssen wir klären und dann zusammenkommen. Vor allem das Verhalten Erdogans ist Macron ein Dorn im Auge. Und damit kämen wir zum dritten Kandidaten. Der türkische Präsident hatte mit seinem nicht abgesprochenen Einmarsch in Nordsyrien Bündnispartner verärgert. Heute sollten bei einem Vierertreffen zwischen Premier Johnson, Macron, Erdogan und Bundeskanzlerin Merkel die Wogen geglättet werden. Gesprochen wurde auch über die sogenannte Sicherheitszone in Nordsyrien.
Wenn es um die Frage geht, ob Flüchtlinge aus Syrien freiwillig in die Zone zurückkehren können, in der jetzt die Türkei gemeinsam mit Russland die Sicherheit garantiert, dann kann das nur unter Beteiligung des UNHCR und der Vereinten Nationen sein. Darüber wollen wir weiter im Gespräch bleiben.
Am Abend treffen sich alle 29 Regierungschefs dann noch einmal in der Downing Street. Der Baum ist erleuchtet, der Chor angestimmt. Es könnte alles so harmonisch sein.
Ja, es war nicht nur ein unabgesprochener Akt gegenüber den NATO-Verbündeten, der Einmarsch der Türkei in den Norden Syriens Anfang Oktober, hier die Grenzstadt Ras al Ain in Syrien. Der deutsche Außenminister hält die militärische Offensive sogar für völkerrechtswidrig. Das ist kein Vorwurf, der im nächsten Frühling vergessen ist. Auch andere NATO-Partner haben wenig Verständnis für das türkische Eingreifen. Es zeigt, wie wenig die Ansichten und Interessen der Türkei auf der einen und dem Rest der NATO auf der anderen Seite derzeit übereinstimmen. Oliver Meyer-Rüth berichtet.
Eine türkische Patrouille in der nordsyrischen Stadt Ras al-Ain, direkt hinter der türkisch-syrischen Grenze. Vor knapp 2 Monaten tobten in Ras al-Ain die Kämpfe. Jetzt will Ankara hier möglichst bald syrische Flüchtlinge aus der Türkei in einer sogenannten Sicherheitszone ansiedeln. Diese Sicherheitszone soll sich etwa 100 Kilometer lang von Ras al-Ain bis nach Tal Abyad im Westen erstrecken. Das Problem? Es fehlt an Wohnungen, Krankenhäusern, Schulen. Deshalb möchte Ankara von der Europäischen Union Geld. Der Vertreter der Erdogan-Partei AKP in der türkischen Grenzstadt Ceylanpınar unterstreicht dies. Sie sollen die Türkei unterstützen, damit alle Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren können und damit alle dort ein schönes Leben führen können. Von einem schönen Leben kann jedoch bisher keine Rede sein. Nach Beginn der Waffenruhe explodieren immer wieder Bomben in der geplanten Sicherheitszone. Mehrere Menschen wurden getötet. Ankara beschuldigt die Kurdenmiliz YPG, andere sagen, der sogenannte Islamische Staat sei verantwortlich. Ein weiterer Unruhefaktor, die türkische Armee kooperiert in Nordsyrien mit teilweise islamistischen Rebellen, unterstützt diese mit Waffen. Den Rebellen werden Kriegsverbrechen an in der Region lebenden kurdischen Zivilisten vorgeworfen. Bomben und islamistische Rebellen, Kurden in der Region haben Zweifel, dass das Gebiet den Namen Sicherheitszone verdient. Eigentlich müssten die Vereinten Nationen bei der aktuellen Lage eingreifen. Doch internationale Truppen in Nordsyrien lehnt die Türkei ab. Dort kooperiert sie mit Russland. Gemeinsame Patrouillen mit dem Ziel, die Kurdenmiliz YPG von der syrisch-türkischen Grenze fernzuhalten, gehören dazu. NATO-Partner hat Erdogan nicht eingeladen. Stattdessen erwartet er, dass endlich auch die NATO die Kurdenmiliz als Terrororganisation einstuft und jegliche Zusammenarbeit mit der YPG einstellt. So wie wir keine Terrororganisationen akzeptieren, so erwarten wir auch von Europa, dass sie keine Terrororganisationen unterstützen. Eine Patrouille in Nordsyrien. Kurden werfen auf türkische Panzer Steine. Noch ist das NATO-Land Türkei von seinem Ziel der sogenannten Sicherheitszone weit entfernt.
Annette Dittert in London. Die Unstimmigkeiten mit der Türkei sind ja nur eines von vielen Problemen innerhalb der NATO. Wie erleben Sie die Atmosphäre auf dem Gipfel in London?
Angespannt war das heute vor allem, wenn man das so beobachtet hat. Es ging bereits heute Morgen los mit der Auftakt-Pressekonferenz von Donald Trump, der sich dort plötzlich zum Verteidiger, als Verteidiger der NATO gab und den französischen Staatschef Macron scharf angriff. Dessen Formulierung, die NATO sei hirntot, sei beleidigend und respektlos. Und in einer anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz ging es zwar zwischen den beiden etwas sanft dazu, Macron nahm aber diese Formulierung nicht zurück. Er stehe dazu. Und besonders schwierig dürfte es eben werden, wenn es um die Syrien Offensive. Wir haben gerade die Hintergründe gesehen, wenn es um die Syrien-Offensive der Türkei geht. Präsident Erdogan hatte im Vorfeld angedroht, dass er die NATO-Hilfen an die baltischen Staaten blockieren werde. Sollten die NATO-Länder hier seine Syrien-Offensive und seinen Kampf gegen die Kurden nicht unterstützen. Und da dürften vor allem die Europäer nicht mitmachen, wenn Erdogan diese Forderung morgen so konfrontativ auf den Tisch legen sollte. Angela Merkel hat allerdings heute Nachmittag nach einem ersten Treffen mit Erdogan gesagt, vorsichtig optimistisch gesagt, dass es ein gutes Gespräch mit ihm gegeben habe und angedeutet, dass eine solche Konfrontation da morgen möglicherweise ausbleibt.
Ja, morgen stehen ja beim Treffen Arbeitssitzungen an. Sind da Lösungen zu erwarten?
Ja, nachdem man heute hier bei der Queen den offiziellen Festakt hatte zum NATO-Geburtstag, dürfte auch morgen die größte Herausforderung bleiben, diesen Tag ohne größere Zerwürfnisse zu überstehen. Und man hat deswegen die eigentliche Arbeitssitzung am Morgen auch nur auf 2 Stunden angelegt, wohl in der Hoffnung, dass man in einer so kurzen Zeit keine größeren Streits vom Zaun brechen kann. Aber es ist eben diesmal nicht nur Trump, der unberechenbar ist. Und damit ist die Gefahr eines Handwestenkrachs für morgen noch nicht vom Tisch.
Na, dann mal sehen. Sie beobachten das für uns. Danke, Annette Dittert in London. Ein Weltkulturerbe. gut 55 Meter hoch, Teil des Doms Santa Maria Assunta, Neigung circa 4 Grad. Kurzum, der schiefe Turm von Pisa. Wissen 15-jährige Jugendliche in Deutschland die Fakten? Über welches Wissen verfügen Teenager eigentlich so? Und wie sind sie fürs Leben gewappnet? Diese Frage stellt die PISA-Studie, in der alle 3 Jahre Kids in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz geprüft werden. Und als heute die aktuellen Ergebnisse des Jahres 2018 vorgestellt wurden, guckten so einige Bildungspolitiker und Experten dumm aus der Wäsche. Deutschland hat sich verschlechtert. Offensichtlich läuft hier einiges schief, wenn es um die Bildung geht. Kerstin Breinig.
Dies ist die Geschichte vom Manne, der alle 10 Sekunden in die Hände klatscht. Nach dem Grund für dieses merkwürdige Verhalten befragt, erklärt er, um die Elefanten zu verscheuchen.
Lesen, verstehen, sich eigene Gedanken machen und die dann den Mitschülern erklären. Deutschunterricht in einem Gymnasium in Nauen. Die Schüler beschäftigen sich mit dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Ein Titel, der auch zur aktuellen PISA-Studie passen würde, zumindest aus deutscher Sicht. Die Leistungen sind schlechter geworden. Die PISA-Spitze, zum Beispiel China, Estland oder Kanada, weit entfernt. Einziger Lichtblick, die deutschen Schüler landen immerhin über dem OECD-Schnitt.
Dass wir Durchschnitt oder leicht über dem Durchschnitt liegen, das kann nicht unser Anspruch sein. Wir brauchen einen Aufbruch in der Bildungspolitik und Mittelmaß, selbst gehobenes Mittelmaß, kann für ein Land wie Deutschland ohne nennenswerte Rohstoffe nicht der Anspruch sein.
Dabei hatten sich die Ergebnisse nach dem PISA-Schock 2001 positiv entwickelt. Jetzt geht es wieder abwärts. Beim Lesen ist Deutschland wieder auf dem Punktestand von 2009. Jeder 5. Schüler liest gerade mal auf Grundschulniveau und das in der 9. Klasse.
Migranten haben im Schnitt eine etwas schwächere Punktezahl. Ich denke aber, man kann die Ergebnisse nicht einzig und allein darauf zurückführen. Wir haben ein sehr heterogene Schülerinnen und Schüler und aus allen Bereichen, in allen Bereichen gibt es bessere und schlechtere.
Nur eben mehr schlechtere als bessere. In Mathematik geht es seit 2012 langsam bergab und in den Naturwissenschaften sieht es genauso aus. Auch hier war Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich besser und stürzt jetzt ab.
In den letzten 3 Jahren ist diese Entwicklung allein durch den Rückgang der Ergebnisse für Jungen zustande gekommen und die Mädchen sind konstant geblieben. Das ist zwar gut für die Gender Balance, aber ist auch ein Ergebnis, was erklärungsbedürftig ist.
Erklärungsbedürftig auch, dass in Deutschland Bildung immer noch eine Frage der Herkunft ist. Sozial benachteiligte Schüler schneiden in allen Bereichen schlechter ab. Das Schulsystem überdurchschnittlich ungerecht. Abhilfe nicht in Aussicht.
Wenn mir irgendjemand noch ein Zauberrezept zeigt, das wir bisher noch nicht entdeckt haben, dann bin ich da gerne bereit, darauf einzugehen.
Versucht wurde in den vergangenen Jahren viel in der Bildungsrepublik, experimentiert und investiert auch. Nur funktioniert hat es anscheinend nicht so richtig. Und jetzt? Lehrkräfte fehlen und Quereinsteiger können sie nicht ausreichend ersetzen.
Dann brauchen wir richtig Fachleute. Und wenn wir die nicht haben, dann setzt sich im Prinzip eine Entwicklung fort, die wir jetzt schon in den PISA-Ergebnissen sehen.
Die neue PISA-Studie, kein Schock, aber ernüchternd, trotz aller Anstrengungen.
Und in Frankfurt am Main begrüße ich Eckhard Klime, Bildungsforscher und Direktor am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Guten Abend, Herr Klime.
Guten Abend, Frau Atterlei.
Wenn wir uns das Ergebnis dieser Studie mal insgesamt ansehen, werden die Kinder in Deutschland wieder dümmer?
Dümmer sicherlich nicht, weil wir nicht die Intelligenz gemessen haben, sondern wir haben nur 3 Kompetenzen, die allerdings zentrale Kompetenzen sind, im Schulsystem erfasst, nämlich das Lesen, mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen. In der Tat gehen die Leistungen zurück. Und das muss etwas mit der Schulbildung zu tun haben, mit dem, wie Schulen funktionieren. Die ganze PISA-Studie ist ja dazu da, zu untersuchen, wie das Schulsystem funktioniert. Und offenbar gibt es in den letzten 10 Jahren einen Stillstand, wenn nicht sogar einen Rückschritt in der Leistungsfähigkeit unseres Schulsystems.
Sie waren ja selbst an der PISA-Studie beteiligt, auch früher schon einmal als Projektkoordinator. Sagt diese Studie denn überhaupt genug über den tatsächlichen Stand der Schüler aus?
Ja, sie ist sehr zuverlässig, vor allem wenn man die Daten von pro Land mehreren tausend Schülern zusammenfügt. In Deutschland sind 5.500 Schüler untersucht worden. Da kann man schon eine ganz gute Schätzung abgeben. Aber es ist natürlich auch so, dass sie ihre Grenzen hat. Die Grenzen sind einerseits darin, dass sie eben diese drei zentralen Kompetenzen misst und nicht alles, was mit Bildung zu tun hat. Und zweitens sind die Grenzen darin, dass sie nur einen Querschnitt gibt, einen Schnappschuss sozusagen. Und die Zusammenhänge, die man dann findet, etwa zwischen der Politik, die ein Land betreibt, und seinem Leistungsstand bei PISA, kann man nicht so einfach interpretieren, wie das manchmal leider passiert.
Wurden dann quasi die falschen Schlüsse draus gezogen oder werden die falschen Schlüsse gezogen?
Ich glaube, zu Beginn im Jahr 2000 sind wirklich richtige Schlüsse gezogen worden. Da hat man nämlich gesagt, wir müssen etwas tun, gerade auch für die Benachteiligten, für die sozial Benachteiligten, für die Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Man hat auch gesagt, es muss eine Leseförderung oder auch Förderung in Mathematik und Naturwissenschaften systematisch geben. Das ist bei Mathe und Naturwissenschaften umgesetzt worden. Für Lesen leider nicht, bis jetzt nur sehr zersplittert, vereinzelt, wenig systematisch. Und deshalb sehen wir auch die problematischen Ergebnisse gerade im Lesen. Also nach 2000 sind verschiedene Schlussfolgerungen gezogen worden. Beispielsweise auch, dass das Sitzenbleiben sich sehr reduziert hat in unserem Schulsystem. An vielen Stellen wurde darauf geachtet und offenbar hat sich diese Energie nicht weiter halten können.
Sollte der Bund Bildung ganz übernehmen oder ist sie in den Händen der Länder gut aufgehoben?
Ich glaube, da fragen Sie zum einen den Falschen.
Sie haben doch bestimmt eine Meinung
das
dazu.
Das kann ich nicht sagen. Meine Meinung ist, dass wir auf jeden Fall mehr Koordination brauchen. Ich glaube nicht, dass etwas gewonnen wäre, wenn auf einmal die Schulen von Berlin aus gesteuert würden. Da bin ich mit den Politikern, die das kritisieren, völlig einig. Aber meine Schlussfolgerung ist, dass trotzdem oder gerade deswegen die Länder sehr intensiv miteinander kooperieren müssen, um zum Beispiel endlich eine systematische, auch gut evaluierte, wissenschaftlich begleitete und einvernehmlich durchkomponierte Förderung im sprachlichen Bereich zu erreichen und sicherzustellen, dass wir gute Strategien haben, gerade für den unteren Leistungsbereich.
Herr Klima, es suchte im Beitrag eben jemand nach einer Zauberformel. Haben Sie eine kurze Zauberformel, wie es besser werden kann?
Ich habe keine Zauberformel, weil Bildung ein viel zu komplexes Geschehen ist. Wir wissen, im Zentrum stehen tatsächlich Lehrkräfte. Und die Politik muss alles tun dafür, dass Lehrkräfte ausreichend überhaupt erstmal rekrutiert werden, dass sie aus- und weitergebildet werden und dass sie im Team in Schulen so arbeiten können mit externer Unterstützung, dass sie sicher agieren können in ihrer fachlichen Aufgabe, aber auch in der Förderung von sozialen Fähigkeiten und Persönlichkeit. Das ist eine große Herausforderung und da gibt es keine Zauberformel.
Danke an den Bildungsforscher Eckhard Klima in Frankfurt am Main.
Danke.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Die neue PISA-Studie und ihre Lehren, ein Kommentar von Monika Wagener vom Westdeutschen Rundfunk.
Immer das Gleiche. Erst kommt die Bildungsstudie, dann die Forderung nach einer Kraftanstrengung für bessere Bildung. Es ist fast schon Satire. Egal, wie man die PISA-Studie im Einzelnen bewertet, eines ist besonders alarmierend. Die Schere zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Kindern ist wieder größer geworden und immer noch hängt in kaum einem Land der Bildungserfolg so stark vom Elternhaus ab wie in Deutschland. In einem Land, in dem jeder Schulerfolg jedes einzelnen Kindes eigentlich Gold wert sein sollte. Denn wer auf die deutsche Alterspyramide blickt, bekommt einen Schock. Ein viel zu kleinen Teil an Menschen unter 20 steht eine riesige Zahl älterer Menschen gegenüber. Wer soll deren Renten finanzieren, wenn es kaum noch gut verdienende Einzahler gibt? Jeden einzelnen jungen Menschen zum höchstmöglichen Bildungsabschluss zu bringen, sollte in einem Hochtechnologieland wie Deutschland oberste Priorität haben. Aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Doch tatsächlich erleben Eltern an den Schulen ganz anderes. Es wird geflickt, gestopft, mit viel zu wenigen Lehrkräften versuchen die Schulen verzweifelt den Unterricht aufrechtzuerhalten. Und weil man den Lehrermangel ja leider nicht kommen sah, werden in vielen Bundesländern immer mehr Ungelernte in die Klassen geschickt, oft ohne ausreichende Vorbereitung. An eine Lehrer-Doppelbesetzung in der Klasse, von der vor allem bildungsfernere Kinder profitieren würden, ist da kaum zu denken. Für wirklich differenzierten Unterricht, in dem Starke und Schwache optimal gefördert werden, viel zu wenig Zeit. Ganztagsschulen, die den Namen wirklich verdient haben, noch viel zu wenige. Stattdessen wird sortiert in Deutschland, um dann zu beklagen, dass die Abgehängten in angeblichen Resteschulen ja so schlechte Ergebnisse erzielen. Dabei kämpfen gerade dort oft hochmotivierte Lehrkräfte auf verlorenem Posten. Eine wirkliche Kraftanstrengung für bessere Bildung statt wiederkehrender Lippenbekenntnisse könnten auch Sie gut gebrauchen. Und nicht nur Sie. Es kostet viel Geld, doch es geht um unser aller Zukunft.
Monika Wagener kommentierte: Im Bereich der schulischen Bildung gibt es also noch viel Nachholbedarf in Deutschland. Für die Integration zog zumindest die Bundesbeauftragte heute eine positive Bilanz. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Deutschland sei ein Einwanderungsland und könne Integration, sagte die Beauftragte Wiedmann-Mautz bei der Vorstellung ihres aktuellen Berichts. In einigen Bereichen gäbe es aber noch Handlungsbedarf, etwa bei der Sprachförderung von Kindern. Mehr getan werden müsse auch für zugewanderte Frauen. Sie nehmen seltener als Männer an Integrationsangeboten teil und seien auf eine gute Kinderbetreuung angewiesen, um erwerbstätig sein zu können. Auf dem SPD-Parteitag am Freitag soll es offenbar keine Abstimmung über den Fortbestand der Großen Koalition geben. Das geht aus einem Entwurf für den Leitantrag hervor. Demnach soll die Union zu Gesprächen aufgerufen werden über einen höheren Mindestlohn und mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Auch dürfe ein Haushalt ohne neue Schulden nicht gegen mehr Investitionen stehen. Der SPD-Parteitag soll Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Parteispitze wählen. Juso-Chef Kühnert will für einen Vizeposten kandidieren. Etwa 6.000 Beschäftigte der Stahlsparte von ThyssenKrupp haben vor der Unternehmenszentrale in Duisburg gegen den drohenden Arbeitsplatzabbau protestiert. Vor einer Aufsichtsratssitzung, auf der die künftige Konzernstrategie beraten werden sollte, forderten die Stahlkocher Jobgarantien. ThyssenKrupp will 2.000 von insgesamt 27.000 Stellen etwa in der Stahlbranche streichen. Die IG Metall und der Betriebsrat fordern weitere Investitionen, um die Standorte wettbewerbsfähig zu machen. US-Präsident Trump hat bestätigt, dass die USA Strafzölle auf französische Waren von bis zu 100% prüfen, unter anderem auf Käse, Champagner und Kosmetikartikel. Der Handelsstreit mit Frankreich war Thema bei Trumps gemeinsamer Pressekonferenz mit Präsident Macron auf dem NATO-Gipfel in London. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
US-Präsident Trump reagiert mit den angedrohten Strafzöllen auf die Digitalsteuer für Internetkonzerne, die Frankreich eingeführt hatte. Paris hatte die Steuer erlassen, weil die US-Konzerne durch geschicktes Verlagern von Gewinnen kaum oder gar keine Steuern in der EU zahlen. Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple müssen 3% ihrer Erlöse, die sie aus der Online-Werbung in Frankreich erzielen, an den französischen Staat abführen. Dieser erwartet dadurch gut 1 Milliarde Euro an Einnahmen. Ein nationaler Alleingang, weil die EU zu keiner gemeinsamen Lösung fand. Nach Trumps Ankündigung drohte Frankreich umgehend mit dem Rückhalt der EU-Kommission harte europäische Vergeltungsmaßnahmen an. Der Zollstreit der USA mit der EU könnte nun eskalieren.
Gut 3 Monate nach dem Mord an einem Georgier in Berlin will offenbar der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen. Das ergaben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach verdichten sich die Hinweise, dass der festgenommene Tatverdächtige im Auftrag von russischen staatlichen Stellen gehandelt haben könnte. Das Opfer war im kleinen Tiergarten aus kurzer Distanz von einem Fahrrad aus erschossen worden.
So zeigen sie sich eigentlich gerne. Im trauten Familienglück wie auf dem Balkon des Buckingham Palace in London. Eine schrecklich nette königliche Familie. Heute allerdings stand Prinz Andrew, drittes von 4 Kindern der Queen, bei den NATO-Feierlichkeiten nicht wie gewohnt an ihrer Seite. Er gab vor kurzem seine öffentlichen Aufgaben bis auf Weiteres auf, denn der Prinz steckte in einem handfesten Skandal. In einem britischen Fernsehinterview wurde der Herzog von York erneut schwer belastet. Er soll eine damals 17-Jährige sexuell missbraucht haben. Prinz Andrew streitet das vehement ab, doch ihm könnten Ermittlungen drohen. Alexander Westermann.
Der Trump Nightclub im Herzen Londons, nur wenige 100 Meter vom Buckingham-Palast entfernt. Was hier im März 2001 angeblich seinen Anfang genommen haben soll, erschüttert gerade das britische Königshaus. In diesen Club nämlich, so behauptet die damals 17-jährige Virginia Giuffre, habe man sie gebracht, um ihr Prinz Andrew, Sohn der Queen, vorzustellen. Anschließend habe man sie zum Sex mit ihm gezwungen. Zum ersten Mal schildert die Amerikanerin das nun im britischen Fernsehen.
It was disgusting.
Es war eklig. Er war nicht gemein oder so, aber er ist aufgestanden, hat Danke gesagt und ist rausgegangen. Ich habe auf dem Bett gesessen, verängstigt und beschämt. Ich fühlte mich dreckig, habe geduscht und am nächsten Tag hat mir Ghislaine gesagt, ich hätte gute Arbeit geleistet. Ghislaine Maxwell ist eine langjährige Freundin von Prince Andrew. Ihr und ihrem ehemaligen Partner Jeffrey Epstein, der sich im August dieses Jahres im Gefängnis das Leben genommen hat, wird vorgeworfen, einen Missbrauchsring mit minderjährigen Mädchen betrieben zu haben. Andrew selbst, der nachweislich mit Epstein und Maxwell Kontakt hatte, bestreitet davon gewusst zu haben, Virginia Giuffre will er nie getroffen haben. In einem bizarren BBC-Interview vergangenen Monat versucht der Prinz, seinen Ruf wiederherzustellen. Unter anderem, indem er Schilderungen Giuffres widerspricht, er hätte bei ihrem ersten Treffen im Nachtclub übermäßig geschwitzt. Ich habe eine besondere medizinische Eigenart, ich kann nicht schwitzen. Beziehungsweise konnte ich zu der Zeit nicht schwitzen. Das ist die Folge einer Überdosis Adrenalin, als man im Falklandkrieg auf mich geschossen hat. Das Interview, eine PR-Katastrophe. Von seinen öffentlichen Aufgaben muss Andrew kurz danach zurücktreten, wohl auch auf Drängen der eigenen Familie. Mit der jetzt veröffentlichten Dokumentation steigt der Druck auf den Prinzen weiter. Dreimal, sagt Giuffre, sei sie zum Sex mit ihm gezwungen worden. Die Menschen, die da mitgemacht haben, werden versuchen, sich mit lächerlichen Entschuldigungen rauszureden. Zum Beispiel, dass das Bild von mir und Andrew manipuliert ist. Das ist Schwachsinn. Er weiß, was passiert ist, ich weiß, was passiert ist. Nur einer von uns sagt die Wahrheit, und das bin ich. Es steht Aussage gegen Aussage. Derzeit wird weder in Großbritannien noch in den USA offiziell gegen den Prinzen ermittelt. Der BBC zufolge aber müsste er bei Reisen in die USA künftig damit rechnen, zur Zeugenaussage vorgeladen zu werden. Er wolle mit den Behörden kooperieren, sagt Andrew. Der Image-Schaden für die Marketingmaschine Windsor aber ist schon jetzt immens.
Wir blicken noch aufs Wetter. Freitag ist Nikolaus. Sven Plöger, bekommt der Mann auf seinen Wegen denn auch winterliches Wetter?
Nein. So, das wäre einer der kürzeren Wetterberichte gewesen an dieser Stelle. Sieht es, Pina, tatsächlich nicht so aus. Da kommt mildere Luft von Westen rein. Die wird dann die Temperaturen sogar Richtung Samstag auf 10, 11 Grad in vielen Teilen Deutschlands drücken. Also Winter ist erstmal nicht in Sicht, wenngleich es heute Nacht vor allen Dingen im Süden Deutschlands ganz schön kalt wird. Wir wollen aber zunächst mal auf das hier gucken. Man konnte heute durchaus mal Zaungast sein im Nebel. Das ist eine Aufnahme von Achim Otto. Das heißt, das ist das, was man im Dezember recht häufig erlebt. Diese tiefliegenden Nebelfelder, die Sonne steht schräg, hat wenig Energie, schafft den Nebelchen nicht weg. Was man also machen muss, ist ein bisschen nach oben. Und dann kann es plötzlich so aussehen. Jürgen Gundelsweiler hat diese Aufnahme gemacht. Heute übrigens, das ist in die Schweiz hineingeblickt, Richtung Appenzeller Land, Schrägstrich Alpstein. Das ist der Sentis, ein wunderschöner Berg dort. Jetzt gucken wir aber auf die Temperaturen. Das ist natürlich der zweite große Teil beim Wetter stets. Da sieht man hier am Beispiel Münster, das ist Richtung Donnerstag mal frischer wird. Da gibt es auch dort in der Region verbreitet Nebel. Und dann kommt ab Freitag, Nikolaus, eben diese mildere Lufttemperaturen von 8, 9 oder 10 Grad. Und wenn man hier nach hinten schaut, klar, die Unsicherheiten nehmen zu. Aber man sieht jetzt auch gar keine Entwicklung Richtung Winter. Wenn wir in die kommende Nacht hineinblicken, aber dann ist es tatsächlich so, dass wir gerade hier im Süden teilweise den klaren Himmel erleben. Wenn man weiter nach Norden vorankommt, ist man aber relativ schnell in dichtem Nebel drin, gerade in den Mittelgebirgen. Wenn die tiefliegenden Wolken da sind, die Berge reinreichen, dann kann es auch zu entsprechender, gefrierender Situation kommen. Also Reifglätte nicht ausgeschlossen. Nach Norden ein paar Tropfen im Ostseeumfeld. Hier in der milderen Luft Werte zwischen 4 und 7 Grad. Aber im Süden geht es auf 3 bis 8 Grad unter Null runter. Also das ist dann tatsächlich mal ein Hauch von Winter. Morgen Vormittag wieder im Nordosten mehr Wolken und etwas Nieselregen. Für viele Nebel. In Bayern im Süden schon sehr sonnig. Und nachmittags hat der Bajuware dann insgesamt viel Glück, wenn er denn Sonne mag. Und das erstreckt sich dann bis in die Mitte. Viel freundliches Wetter, nur im Norden dichtere Wolken. Temperaturen dann hier 6 bis 8 Grad. Mit Sonnenschein im Süden 5, bei Dauernebel um die 0. Der Donnerstag nochmal ähnlich und dann eben Freitag, Nikolaus, die Ankunft des neuen Regens. Am Alpenrand teilweise föhnig und dann geht's rauf bis 11 Grad. Also doch irgendwie spannend im Dezember.
Dankeschön, Sven. Und es waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit Katrin Bauerfeind und ihrer Show zur Frau, in der es diesmal um Wahrheit und Lüge geht. Das Nachtmagazin meldet sich um 23.45 Uhr und morgen ist Ingo Zamperoni an dieser Stelle für Sie da. Tschüss.